wenn ich dieses Vorrecht habe, immer wieder auch Gott anzubeten in Liedern, dann passiert es mir immer wieder, dass diese Lieder in mir etwas auslösen. Also, dass ich gesegnet bin, dass ich ergriffen werde, auch von den Texten, aber vor allem von Gott selber natürlich. Und das ist auch heute Morgen der Fall gewesen. Vielen herzlichen Dank für euch, die den Lobpreis geleitet haben. Es ist unglaublich ermutigend, so etwas immer wieder erleben zu dürfen für mich. Und ich hoffe, du kennst das. Ich hoffe, du hast das heute Morgen auch erlebt und vielleicht, wenn nicht heute Morgen, einen anderen Sonntag. Aber das ist so etwas Wichtiges, weil es auch zeigt, wie viel Kraft, wie viel Motivation, wie viel vom Geist Gottes in Lobpreis drinsteckt. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer und immer wieder sagen. Die Predigt heute Morgen, es wurde schon gesagt, ist in der Reihe Gemeindefamilie. Wir nehmen das jetzt wieder auf. Und eben diese verschiedenen Ebenen, auf der einen Seite die Familie, ich denke, Volkert hat das sehr gut dargestellt, auf der anderen Seite die Gemeinde oder eben unser persönliches Glaubenslebens. Auf diesen beiden Schienen möchte ich heute über das Thema Raum für Entwicklung sprechen. Und ich habe den Text aus Epheser 4, die Verse 11 bis 13, wobei ich mich dann in der Auslegung auf 12 und 13 konzentrieren werde, zugrunde gelegt. Epheser 4, Verse 11 bis 13. Und wir lesen hier. Und er hat dir einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Soweit also der Text. Erstens, entdecke deine Spielwiese. Entdecke deine Spielwiese. Als ich ein Kind war, ich habe das schon mehrmals gesagt, ich hatte das Vorrecht, auf einem Bauernhof aufzuwachsen und wir hatten einfach mega viel Glück mit diesen Umständen, denn wir hatten immer genügend Raum, um zu spielen. Und die Eltern haben das ziemlich clever gemacht. Sie haben uns immer so eine Art Bereich definiert und gezeigt, hey, in diesem Bereich dürft ihr jetzt spielen, wenn sie uns nach draußen geschickt haben. Und so hat Mutter zum Beispiel gesagt, einfach ums Haus herum und ich bin am Kochen und wenn ich fertig bin, dann rufe ich euch. Oder sie hat gesagt, ihr dürft in der ganzen Wiese ums Haus und bis zum Stall, der ist etwa 500 Meter weiter weg gewesen, und in den Stall und nur schon in den Stall, oder? Da gibt es Tiere, da gibt es Maschinen, da gibt es Heuböden, da gibt es unglaublich viele Dinge zu entdecken. Und das Einzige, was man aufpassen musste im Stall, dass einem der Vater nicht entdeckt hat, denn er hat uns immer wieder natürlich sofort auch hingezogen zur Arbeit, zur Mitarbeit. Also so, da musste man etwas aufpassen und aus diesen Gründen haben wir den Stall, denke ich, auch ab und zu gemieden. Aber der Rayon ging noch weiter. Manchmal hat Mutter gesagt, ihr dürft bis zum Bach. Und dieser Bach, es war so ein eingemauerter Bach, wie wir das kennen, auch von früher. Etwa 4 Meter breit, immer ziemlich wenig Wasser, aber es gab auch einen Wasserfall, 5 Meter hoch, etwa so. Das war genial. Und dann hatte es in diesem Bereich hatte es auch mehrere Fabrikanlagen und Röhren, die in diesen Bach führten. Und da gab es mehrere Röhren, die groß genug waren für uns Kinder, um da reinzugehen und zu entdecken. Wir mussten natürlich immer auch etwas aufpassen, aber das ist ja immer der Fall. Oder sie hat den Rayo noch weiter gemacht und gesagt, ihr dürft bis zum Wald und da war der Bach auch inklusive Auf jeden Fall, wir hatten so unglaublich viele Möglichkeiten, draußen um spielen zu gehen. Und wir haben das genossen, wir haben entdeckt, wir haben abgeschätzt, wir haben Abenteuer erlebt, Gefahren erlebt, auf Bäume hochgeklettert, durch den Bach, manchmal hatte auch mehr Wasser und so weiter. Also da gab es Möglichkeiten, uns zu entfalten. Und ganz ähnlich stellt uns Gott auch auf so eine Spielwiese. Vielleicht müsste ich auch sagen, auf eine Lebenswiese oder auf die Wiese der Abenteuer der Nachfolge oder des Abenteuers der Nachfolge von Jesus Christus. Und auch Gott noch viel mehr als was wir in der Natur gehabt haben, gibt uns Gott Möglichkeiten, Dinge zu erforschen, Dinge zu entdecken, zu sehen, nachzugehen, auszuprobieren, Abenteuer zu erleben. Zum Beispiel, wenn wir im Wort irgendeinen Begriff lesen, da gibt es diesen Begriff Wandel im Geist. Und dann kann uns das herausfordern. Ja, was bedeutet das jetzt? Wie ist das praktisch gemeint? Wandel im Geist. Was bedeutet das ganz konkret? Und dann beginnen wir nachzuforschen, zu entdecken, oder? Und wir finden heraus, Galaterbrief, Römerbrief, da wird über diesen Wandel im Geist gesprochen. Was bedeutet das konkret für mein Leben? Oder aber wir entdecken die Kraft des Gebetes. Wenn wir beten, hört Gott und er antwortet, er reagiert. Oder wir entdecken, dass er uns Freiheit schenkt, immer wieder neu uns in die Weite führt und dass er uns stehen lässt und sagt, hey, das ist deine Entscheidung. Welches Haus du kaufst, das kannst du entscheiden. Welches Auto du fährst, das ist doch deine Entscheidung. Aber wir entdecken auch, wie er ganz klar und konkret führen kann. Erleben, wie durch den Geist Gottes er zu uns spricht und uns einen Schritt ganz konkret nach dem anderen zeigt und uns führt. Da ist unglaublich viel, das da zu entdecken ist. Und er hat uns diese Spielwiese für uns gebaut, geschaffen, geplant. Und er führt uns auch ganz konkret an die Punkte heran, die uns zur Weiterentwicklung und zur Entfaltung in der Nachfolge von ihm dienen können. Aber dazu gehört leider auch solche Dinge wie Hindernisse oder Schwierigkeiten oder auch Frustration oder auch Leiden kann dazugehören. Ja, kann dazugehören. Aber wir könnten uns jetzt auch fragen, hat Gott vielleicht auch für uns so ein Rayon definiert, auf dem wir spielen dürfen? Und wenn ja, wie sieht das ungefähr aus? Und ich möchte versuchen, das zu auch analog zu Vers 13, möchte versuchen, das ein bisschen darzustellen. So, es gibt eine Aussage im Vers 13 und das sind jetzt vielleicht eher, anstatt Grenzen, sind das eher Zielpunkte, auf die wir hingehen sollen und auf die wir uns hin entwickeln dürfen, können und auch werden. Und das eine, was im Vers 13 heißt, ist, dass wir, ja genau, dass wir den Sohn Gottes erkennen, also dass wir Jesus erkennen. Nun, Jesus kennenzulernen, das ist ja das eine. Man lernt ihn kennen und man kann ihn relativ schnell auch anhand von dem, was man liest oder die Geschichten, die man gehört hat, ein bisschen einschätzen. Und wir stellen uns dann Jesus vor, langes weißes Kleid, langer Bart, lange Haare und so weiter, oder? Und er ist dieser sanfte, feinfühlige, empathische Mann, der schon auch einmal kraftvoll durchgreifen kann. Aber hast du schon einmal Offenbarung 1 gelesen und dir Gedanken darüber gemacht, wie Jesus dort gezeigt wird? Jesus kennenzulernen und ihn zu erkennen, das ist so ein typisch Gottesbegriff. Da gibt es immer mehr. Da kommen wir nie zu einem Ende. Da gibt es immer mehr. Etwas Zweites, was wir hier haben, ist, dass es heißt, dass wir wachsen sollen bis zur Mannesreife. Wachsen bis zur Mannesreife. Damit meint Paulus einfach, dass wir uns vollständig entwickeln sollen. vollständig. Also da ist auch der Vergleich hier wieder zwischen dem natürlichen Wachstum und eben dem geistlichen Wachstum. Und die Entwicklung endet dort, wenn wir ausgereifte, geistlich reife Eltern in Christus sind. So in dem Sinn können wir das verstehen. Auch hier, dieser Punkt ist auch flexibel. Auch da gibt es immer mehr. Und auch da, vielleicht nicht genau gleich wie hier, das ist etwas konkreter, aber auch da haben wir eben die Möglichkeit, immer mehr zu entdecken. Etwas anderes, was wir hier haben, ist Einheit des Glaubens. Die Einheit des Glaubens. Auch dahin sollen wir uns entwickeln. Und jetzt ist die große Herausforderung, dass wir oftmals verstehen, unter Einheit des Glaubens, das bedeutet, dass jeder von uns genau dasselbe glaubt. Und das ist nicht gemeint. Wenn wir Epheser 4 lesen, und zwar die ersten 10 Verse oder die ersten 11 Verse, dann entdecken wir vor allem ab Vers 2, wie Paulus eben beginnt, genau diese Einheit zu beschreiben. Und er beschreibt sie so und er sagt ab Vers 2, einen Leib und geführt von einem Geist. Und dann wird er noch konkreter und er sagt, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, oder? Er formuliert also Kernlehren, die wichtig sind für die Einheit. Ein Herr, das ist Jesus. Ein Glaube an Jesus. Eine Taufe auf Jesus. Wir sehen hier Jesus im Zentrum. Und dann wird auch der Vater noch gezeigt. Aber nachher beginnt er zu differenzieren. Und aus der Einheit schafft er die Vielfalt und sagt, im Leib braucht es verschiedene Glieder. Jeder von uns hat ein unterschiedliches Maß vom Glauben erhalten. Und da können wir uns hochentwickeln. Unsere Persönlichkeit, unser Charakter, unsere Stärken, unsere Begabungen einsetzen in den Aufbau des Leibes. Um das geht es ja dann auch schlussendlich. Also die Einheit des Glaubens ist eine Einheit oder in Vielfalt. Es ist nicht, dass wir alles gemeinsam genauso glauben, sondern es ist so, dass wir in den Kernglaubensthemen übereinstimmen. Jesus, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Einheit des Glaubens. Und dann gibt es noch ein weiterer solcher Begriff. Und der ist wieder extrem, extrem weit. Es heißt, dass wir die Fülle Jesu erkennen sollen. Oder genauer heißt es, dass wir zum Vollmaß heranwachsen sollen, zur Fülle von Jesu. Ich meine nur schon, wenn wir über die Fülle Jesu reden, was ist das? Oder reden wir von den Basics? Wer von euch weiß, was Jesus für uns tatsächlich gemacht hat am Kreuz? Er ist für die Sünden gestorben, das wissen wir. Er hat den Tod überwunden, das wissen wir meistens auch. Er hat den Fluch getragen. Und dann gibt es noch mehr zu entdecken, viel mehr. Nur in diesen Basics, viel mehr. Diese Fülle ist ebenfalls so ein Begriff, der unglaublich, unglaublich weit ist und von dem es immer mehr gibt. Wenn wir also hier so ein Rayon zeichnen wollen, dann ist es ein Rayon, von dem die Grenze immer weiter noch nach hinten geschoben werden kann und die eben unglaublich viel beinhaltet. Das ist unsere Wiese. Hier können wir uns entwickeln. Hier können wir entdecken, vorwärts gehen und wachsen in Gott und zu Gott hin. Und wenn wir jetzt schon gesagt haben, dass wir hier vergleichen können zwischen, also dass es gleichgesetzt ist oder immer wieder in Analogie gesetzt ist, das natürliche und das geistliche Wachstum, dann können wir natürlich das auch auf das Erwachsenwerden, das Heranwachsen von Kindern oder eben auch das natürliche Wachstum grundsätzlich übertragen. Und auch für die Kinder gibt es ja solche Punkte, die wir als Ziel voraussetzen, wo sie hinwachsen können. Zum Beispiel nur schon, dass sie eben größer werden, erwachsen werden. Und wir haben immer das Gefühl, das passiert von selber, aber fragt mal eure Eltern. Wachsen tut ihr schon von selber, aber wie viel investieren die Eltern dafür? Wie viel tragen sie da drin? Wie viel schauen sie? Oder? Oder aber auch das Heranwachsen, bis das jemand erwachsen ist und sein Leben jetzt selber finanziert, selber im Griff hat, selber managt. Das ist eine Möglichkeit, ein Ziel. Oder dass jemand heranwächst und zu einem Mitglied, tragenden Mitglied unserer Gesellschaft wird und große Sozialkompetenz entwickeln kann. Etwas, wo Kinder hinwachsen können. Oder einfach, dass jemand hinwächst, und vielleicht darf man das auch betonen, und er gläubig wird, Jesus kennenlernt. Auch das ist nicht selbstverständlich, aber es ist ein Ziel. Und so haben wir auch für unsere Kinder, und da gibt es natürlich noch viele Punkte mehr, haben wir so eine Spielwiese, auf der sie sich entwickeln und entfalten können. Manchmal, und ich begrüße das eigentlich, die Entwicklung oder die Zeit hat gezeigt, dass die Eltern heute viel mehr und viel intensiver auf die Persönlichkeit ihres Kindes eingehen, ihre Stärken versuchen wahrzunehmen und auch zu fördern. Und das begrüße ich sehr, finde das super, wenn jemand, der musikalisch begabt ist, hier auch Förderung erhält. Oder wenn jemand, der einen guten Intellekt hat und gut in der Schule ist, da auch gefördert wird. Oder jemand, der im Sport eine außerordentliche Begabung zeigt für irgendetwas, gefördert wird. Aber ich empfinde es auch als sehr, sehr wichtig, dass diese Förderung dann nicht zulasten des Allgemeinen gehen muss. Und dass man die allgemeinen Ziele eben selbstständig, sozialkompetent und so weiter deswegen eher zu kurz werden oder kommen lässt. Nun, Erziehung ist so ein Thema, wo ich selber wenig Kompetenz habe und deshalb habe ich eine Fachperson gefragt, ob er uns doch noch sagen kann, es ist ein Sozialpädagoge, er ist eigentlich grundsätzlich in unserer Mitte, Stefan Wolf, er ist heute abwesend und er wird uns diese Frage per Videobotschaft beantworten. Meine Frage, wie siehst du, Stefan, das größte Potenzial oder die größte Ressource zur Entwicklung von Kindern?
Ich würde es eher so formulieren, ich traue dir das zu, ich helfe dir dabei, das zu schaffen. Ich bin neben dir, bei dir. Ich sehe diese Möglichkeiten an dir, dieses Potenzial. Ermutigung als Präsenz. In der Beziehung sein und bleiben. In den Erfolgen und Misserfolgen, den Siegen und Niederlagen. An wen erinnert euch diese Haltung? Mich erinnert sie an Jesus Christus. Ihn erlebe ich als den größten Ermutiger. Auf ihn trifft es vollkommen zu. Natürlich können alle ermutigen, nicht nur Pädagoginnen und Pädagogen. Ich bin überzeugt, wenn wir selber entmutigt sind, ist es der schnellste Weg, wieder aus der Entmutigung herauszukommen, wenn wir andere ermutigen. Deshalb gehe ich gerne arbeiten, wenn es mir mal nicht so gut geht. Meine Aufgabe ist es nämlich, Kinder mit besonderen Bedürfnissen, oft sind sie entmutigt, diese zu ermutigen und zu motivieren. Das stellt mich selber immer wieder auf. In der Kirche hat es Leute, die eine besondere Gabe der Ermutigung haben. Wahrscheinlich habe ich persönlich von diesen Menschen am meisten mitgenommen. Ihre Ermutigung war der Treibstoff in meiner Entwicklung als Mensch und als Christ, in meiner Persönlichkeit, meinem Charakter und in meinen Gaben. Die große Chance in Beziehungen sehe ich gerade darin, dass man Feedbacks bekommt, Rückmeldungen. Dadurch lernen wir uns besser kennen. In der Schule läuft dies ganz natürlich ab. Die Kinder, sie halten uns regelrecht einen Spiegel hin, wir ihnen aber auch. Da ist es nicht immer schön, was man zu sehen bekommt, manchmal aber auch ganz toll, wie hier diese Sternmagnolie. Das macht die Arbeit mit Kindern so erfüllend, wenn Kinder sich entwickeln, aufblühen, etwas lernen. Vor allem aber dieser Spiegel der Menschen um uns herum gibt Raum für Entwicklung. Denn eine wichtige Ressource für Entwicklung ist aus meiner Sicht die Selbsterkenntnis. Schließlich haben wir alle unsere blinden Flecken. Die Auseinandersetzung mit dem Enneagramm kann hilfreich sein, um uns besser kennenzulernen. Das Enneagramm ist ein weit verbreitetes Modell zur besseren Kenntnis der eigenen Persönlichkeit. Eine befreundete Beraterin hat mir mal gesagt, dass sie aus ihrer langjährigen Berufserfahrung das Enneagramm als das Werkzeug ansieht, das Menschen, Gruppen oder Teams am stärksten Raum für Entwicklung bietet. Kennt das jemand von euch? Ich wünschte manchen Christen, dass sie sich ein bisschen besser kennen würden und ein bisschen reflektierter werden. Dass sie ihre Brille, auch die theologische, mal abnehmen könnten. Oder mal ein bisschen aus einer anderen Sicht die Dinge betrachten würden. Es würde das Miteinander grundsätzlich in den Kirchen vereinfachen. Da bin ich sicher. Wenn ich beispielsweise als Leiter oder Chef unreif bin, verhindere ich Entwicklungen in anderen. Das kennen wir alle. Vielleicht haben wir auch schon darunter gelitten. Doch auch geistliche Dinge passieren dann weniger oder vielleicht gar nicht. Wir haben ja den Text des Epheser 4,13 gehört. Es geht ja nicht nur um menschliche Reifung. Es geht ja auch ums Reifen im Glauben. Ich möchte mich nach beidem ausstrecken.
Ihr habt gesehen, Stefan hat auch diese Beziehung zu jemandem, der uns als Gegenüber auftreten kann, hervorgehoben. Und genau dasselbe ist eigentlich im Geistlichen. Letztendlich zielt praktisch alles auf diese Beziehung mit Jesus. Zielt praktisch alles da auf diese Beziehung. Er hat mich noch gebeten, hier zu ergänzen, dass er, was er auch als sehr, sehr wichtig und wertvoll anschaut, Kinder in ihrem Heranwachsen zu begleiten als Eltern, er empfindet, dass das Gebet unglaublich wichtig ist. Und ich denke, das wissen wir alle, das haben wir auch schon erlebt. Zweitens, Hindernisse fördern die Reife. Wir haben heute Morgen von Josef gehört, diesem biblischen Josef. Sein Schicksal ist nicht wirklich ermutigend. Diese Zeit, diese Sklaverei, dieses zuerst geschlagen werden von den Brüdern, in den Schach geworfen zu werden von den Brüdern, verkauft zu werden von den Brüdern, dann deportiert zu werden, in Ägypten zu landen, dort auf dem Sklavenmarkt zu landen, verkauft zu werden als Sklave, dann in ein Haus zu kommen, eine Sprache, die fremd ist, ein Haus, das fremd ist, als Sklave. Und dann, als es dort besser wird, wir haben das gehört, Volker hat das gesagt, es gibt dort eine Zeit, wo es heißt, Gott ließ ihm alles gelingen. Und er konnte sich entwickeln und entfalten und es wurde besser. Aber als es besser wurde, kam die nächste Herausforderung. Da war die Frau des Chefs oder des Eigentümers von Josef, die hat ihn versucht. Es heißt, 40 Tage hat sie jeden Tag gesagt, komm schlaf mit mir. Und Josef hat gefunden, das wäre nicht richtig, darum hat er abgelehnt, 40 Tage. Und am 40. Tag hat diese Frau begonnen, das umzukehren. und hat gesagt, er hat mich versucht zu vergewaltigen. Und so kommt Josef, nachdem es ein bisschen besser geht, ins Gefängnis. Und dort ist er wieder eine gewisse Zeit, bis er dann auch seine Begabung einsetzen kann, Träume deuten. Und dann geht noch einmal 2-3 Jahre vorbei oder so und dann erst kommt er aus dieser Zeit heraus. Es sind 13 Jahre von Josefs Leben, das er als Sklave oder eben als Gefangener verbracht hat. 13 Jahre vom 17. Lebensjahr bis zum 30. Nicht gerade angenehm. Aber es ist halt tatsächlich so, wir kennen das ja auch. Schwierigkeiten gibt es in unserem Leben, Hindernisse gibt es, die sind da, Frustrationen, die passieren. Es ist einfach da. Und Gott lässt sie aber auch zu. Und ich möchte sogar weitergehen. Gott setzt sie auch ein als Werkzeuge, um uns herauszufordern und aufzubauen und zu entwickeln. Wenn du jetzt gerade in einer schwierigen Situation steckst, und denkst, wie kann er das sagen? Dann möchte ich dir ganz konkret das Wort oder den Vers aus 1. Korinther 10, Vers 13 mitgeben. Dort heißt es, es hat euch bis jetzt nur eine menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern mit der Versuchung auch einen Ausgang schenkt für die Versuchung und aus dieser Versuchung heraus. Das ist jetzt etwas frei zitiert noch. Aber das ist die Botschaft. Gott lässt uns nicht über unsere Kraft versuchen und er schafft ein Ende von der Versuchung und er schafft einen Ausgang, auch wenn er das zulässt. Das Ziel, das Gott hat, wenn er uns mit Frustrationen oder mit Hindernissen oder Schwierigkeiten konfrontiert oder uns das begegnen lässt, er möchte, dass wir wachsen, dass wir reifen, dass wir uns entwickeln, dass wir im Glauben stärker werden, mehr Hoffnung bekommen auf Gott selber. Er möchte, dass wir an Disziplin gewinnen, Durchhaltevermögen oder eben auch, dass Gott einfach wichtiger wird in unserem Leben und dass wir an Charakter und Reife zunehmen. Antoine de Saint-Exupéry hat es in einem Gebet wie folgt zum Ausdruck gebracht. Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. Auch hier möchte ich unserer Fachperson noch einmal Raum geben. Stefan Wolf. Welche Rolle spielen Hindernisse in der Erziehung?
Aus meiner Sicht sollen Eltern dafür sorgen, dass Kinder beides erleben. Freie Bahn, eine große Spielwiese, wie du das, Emil, erklärt hast. Aber auch ab und zu mal Hindernisse. Wie zum Beispiel in Form dieses Steines. Man sagt ja so landläufig, man soll den Kindern nicht alle Steine aus dem Weg räumen. Manche räumen ihnen aber selbst Kieselsteine aus dem Weg. In meinem Erziehen achte ich darauf, dass Kinder nicht zu wenig frustriert werden, aber auch nicht zu viel. Erleben sie kaum Frustrationen, bauen sie nicht genügend Frustrationstoleranz auf. Mit zu vielen Frustrationen werden sie aus meiner Sicht hart oder entmutigt. Damit Resilienz, Widerstandskraft entsteht, braucht es beides. Das hat auch die heutige Zeit erkannt. Resilienz ist zu einem Modewort in der Pädagogik geworden. Es ist schon so, ohne erzieherische Sicht dafür sind viele aber nicht bereit, die Kinder ausreichend zu frustrieren. Mit Strenge, einem Nein, tun wir den Kindern schon mal weh. Oder indem wir etwas ansprechen. Aus gut gemeinter Fürsorge und Liebe verwöhnt man stattdessen Kinder über das Maß hinaus. Mit der Folge, dass sie verweichlichen und schlussendlich nicht bereit fürs Leben sind. Das Hindernisse bereithält und ausreichend Frustrationen. In Sprüche 24,10 heißt es, wer in guten Tagen schon schlaff ist, der ist auch in bösen Tagen schwächlich. Wir sollen den Kindern also gewissermaßen dabei helfen, den Herausforderungen des Lebens gewachsen zu sein. Ich wünsche den Familien von heute diese Sicht und eine gute Balance zwischen Fürsorge und der nötigen Strenge. Aber auch als pädagogische Fachperson habe ich die erzieherische Weisheit keineswegs mit Löffeln gegessen. Manchmal muss ich, genauso wie Eltern, auch die Suppe auslöffeln, die ich mir eingebrockt habe.
Zu wenig an Frustration. In meinem Leben gibt es genügend Frustration, das kann ich euch sagen, ich habe das immer wieder erlebt. Da war ein Ereignis, kurz nachdem ich zum Glauben an Jesus gefunden habe. Ich hatte mir ein Auto gekauft, weil ich es brauchte, um zur Arbeit zu gelangen. Und da war ein Erlebnis mit diesem Auto. Also schon zuerst, ich hatte das gekauft, es war Occasion und immer wieder war etwas defekt. Und ich habe das wieder zur Garage gebracht, die haben das repariert und kaum war ich wieder draußen, ist wieder etwas kaputt gegangen. Meine Frustrationsgrenze bezüglich Auto lag bereits hier. Und dann gab es einen Tag, an dem ich nach Amriswil fahren wollte. Ich hatte dort mit meiner Frau zusammen einen Plattenladen, ein Schallplattengeschäft mit CDs und Musikschallplatten, die wir verkauft haben. Und wir haben dieses Geschäft kurze Zeit gehabt und haben es dann verkauft, weil ich zum Glauben gekommen bin. Und jetzt hatte ich noch ein paar Franken zugute für diesen Verkauf und bin da runtergefahren. Ich habe einige schon erhalten, mehr als die Hälfte, und hatte noch etwas zugute und bin da runtergefahren mit diesem Auto und nach Amriswil von Herisau, fast 20 Kilometer, bin da in das Geschäft rein und musste dann erleben, dass er eben kein Geld hatte. Obwohl wir abgemacht haben, in diesem Punkt würde er mir wieder ein paar tausend Franken zahlen für dieses Geschäft. Ich bin also wieder raus. Ich konnte es ja nicht aus ihm rauswürgen. Ich war ja jetzt auch Christ, oder? Also bin ich wieder raus, bin in mein Auto gesessen und bin Richtung Hause gefahren, bin losgefahren und stelle fest, ich kann nicht mehr schalten. Getriebe futsch. Und in dem Moment ist die Frustrationstoleranz oder Grenze gestiegen. Oder? Ich bin dann im zweiten Gang nach Hause gefahren, das ist gegangen so. Ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt, oder wieder bei meinen Eltern gewohnt, habe das Auto abgestellt und bin dann in unseren Bach runter. Das einzige Mal, dass ich als Erwachsener in unserem Bach gewesen bin, bin da im Bach hochgelaufen, habe geweint und habe gesagt, gerufen, geschrien, Gott, warum? Warum der Scheiß mit dem Auto? Ich hatte doch gebetet für das Auto und ich hatte viele Gebetserhörungen erlebt. Aber mit diesem Auto hat es einfach irgendwie nicht gepasst. Und so habe ich das alles rausgelassen und habe immer wieder auch versucht, in mich reinzuhören, ob Gott antwortet und wenn ja, was. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das wie sein Reden da ist im Sinn von, es ist jetzt gut, Emil, ich habe dich gehört. Und ich habe dann das stehen lassen können. Ich habe dann gedacht, okay, vermutlich bedeutet das, dass er mir später irgendwann erklärt, warum. Und dass ich es später irgendwann mal verstehen werde. Ich weiß es eigentlich bis heute nicht. Aber was passiert ist, ich habe gelernt, Gott ist souverän. Er weiß schon, was richtig ist. Und er lässt das zu, um mich weiterzubringen. Ich habe gelernt, zu akzeptieren, dass eben nicht alles nur noch gut ist, wenn man jetzt gläubig ist und auf dem Weg mit Jesus ist. Und meine Widerstandskraft, die ist definitiv durch dieses Erlebnis gewachsen. Stehst du auch in solchen Situationen immer wieder frustriert, von Gott enttäuscht? Drittens, durch drei Prinzipien zum Wachstum. Es geht ja hier darum, dass wir ausgerüstet werden, ausgerüstet eben für den Dienst als Gemeinde, als Leib, als diesen einheitlichen Leib, von dem wir hier lesen. Und dieses Wort ausrüsten, was hier im Vers 12 dann gebraucht wird, das ist ein interessantes Wort, denn es wird auch gebraucht, zum Beispiel in der Medizin, um zu beschreiben, dass wenn ein Knochen gebrochen ist, dass man ihn zuerst wieder zurechtrichten muss. Also wieder richtig stellen. Oder ein Gelenk, das rausgesprungen ist, dass man es wieder setzen, stellen, legen, würgen oder was auch immer muss. Aber dass es einfach wieder gerichtet wird. Oder in der Politik, dass zwei Parteien, die ganz unterschiedliche Ansichten haben, dass die wieder so weit zusammenfinden, einen Konsens finden und Kompromisse machen können, dass sie sagen, jetzt können wir wieder regieren miteinander, gemeinsam. Und das ist die Bedeutung dieses Wortes. Also es liegt der Gedanke zugrunde, dass eine Sache oder ein Mensch dahin zu bringen, dass es wieder so ist, wie sie eigentlich sein sollten. Und wenn es um diese Schwierigkeiten geht, die wollen wir ja auch überwinden. Und da möchte ich noch auf drei Punkte eingehen. Drei Prinzipien oder Lebensmaximen, die wir umsetzen können, um hier wirklich richtig zu reagieren und vorwärts zu kommen. Und das erste ist, es kommt wirklich auf deine Reaktion darauf an. Die Situation, für die kannst du nichts, die trifft einfach ein. Egal auf welche Art, sie trifft einfach ein. Die große Frage und das Entscheidende ist, wie reagierst du darauf? Wie reagierst du, wenn etwas nicht so läuft, wie du das dir gewünscht hast oder wenn dich etwas frustrierst? Und die Maxime, die ich dir hier mitgeben möchte, ist, reagiere auf die Art und Weise, wie es uns das Wort Gottes lehrt, wie die Reich Gottes Prinzipien sind. Also zum Beispiel eben das, wenn dich jemand verletzt, verbal verletzt, dann geh zu Jesus und vergib vor Jesus dieser Person. Bring das so zu Gott. Vergib ihr. Weil vielleicht kannst du lange, 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 noch lange warten, bis diese Person irgendwann vielleicht einmal zu dir kommt und dich um Vergebung bittet. Warte nicht so lange. Geh sofort, bringe das zur Vergebung. Vergib dieser Person. Segne sie. Und dann hast du entsprechend den Reich Gottes Prinzipien gehandelt. Oder wenn etwas kommt, was dich frustriert, dann kannst du schon auch einmal ausrufen oder eben auch zu Gott schreien. Aber dann nimm auch wieder einmal die Kraft des Lobpreises in Anspruch und singe Lieder. Wir haben heute Morgen in einem Lied gesungen, wenn es mir schlecht geht, dann danke ich dir. Habt ihr das mitbekommen? Es ist eine Kraft da drin. Reich Gottes Prinzipien, so sollen wir handeln. Dadurch können wir Situationen überwinden und wir werden maximal wachsen in dieser Situation. Das zweite ist, bewahre diese Beziehung zu Jesus. Speziell, wenn Frustrationen da sind, also wenn du zum Beispiel so eine Autosituation hast wie ich, dann pass auf, was in deinem Herz jetzt passiert. Pass auf. Du kannst schon sagen, okay, dann muss ich das wohl tragen oder so. Aber was passiert in deinem Herzen? Kommen Zweifel? Kommen Unglauben? In der Beziehung zu Jesus, lass das nicht zu. Bleibe Herz bei Herz mit Jesus. Herz bei Herz mit Jesus. Lass nichts deine Freude an Jesus stehlen. Versuche da dran zu bleiben. Räume konsequent all diese Dinge aus, die irgendwie diese Beziehung zu Jesus trüben können. Denn es könnte gehen, und lieber, besser, geh in den Bach, wie ich das getan habe, rufe aus oder schrei zu Gott. Besser du sagst es und du findest einen Weg, das Problem zu artikulieren und dann im Dialog mit Jesus zu sein, weder dass du das einfach versuchst zu schlucken, es aber nicht kannst und es Veränderungen in deinem Herzen bewirkt, in der Beziehung zu Jesus. Bewahre diese Beziehung, bewahre diese Nähe, bewahre diese Freude, die du an ihm hast. Und das Dritte, bleibe dran und folge Jesus. Manche der kostbarsten Zeiten, das entdeckt man später, sind oft dann gerade solche Zeiten, die man auch Wüstezeiten oder Wüstenzeiten nennen könnte. Also wo man sich in der Wüste befindet, wo entweder nichts passiert oder unglaublich schwierige Dinge passieren, herausfordernde Dinge passieren, Wüstenzeiten. Das sind oft Zeiten, die später einen ganz gewaltigen Ertrag zeigen und bringen. Ich hatte mehrere solche Wüstenzeiten. Ich werde wahrscheinlich auch noch einige erleben. Aber eine war, kurz nachdem ich aus meiner Missionsschule oder der Missionsschule zurückgekommen bin, da habe ich gebetet, hatte wieder eine tolle Gebetserhörung. Ich habe Gott um eine Arbeitsstelle gebeten, habe gesagt, ich hätte gern das. Und ich habe genau bekommen das. Also ganz konkrete, klare Gebetserhörung. Ich konnte ins Büro wechseln, ich habe Qualitätsmanagement gemacht und ich hatte keine Ausbildung dafür. Ging gut, ich hatte einen Chef, der hat mir das alles erklärt, der hat mich eingeführt, ein Jahr lang. Und dann haben wir geheiratet, Elisabeth und ich habe gewusst, wenn ich nach Hause komme aus den Flitterwochen, dann ist unsere Abteilung jetzt 200%, nur noch 100%. Und die 100% bin dann ich. Und dann habe ich die Verantwortung für die Qualität, für zwei Produktionsabteilungen und das hat mich während den Flitterwochen überhaupt nicht gestört. Aber als ich zurückgekommen bin, alle Entscheidungen selber treffen musste, alle Dinge selber machen musste, dann war es genau so. Gott hat mich ins Wasser geworfen und gesagt, schwimm. Ungefähr so habe ich mich gefühlt. Und ich habe versucht zu schwimmen. Ich habe länger gearbeitet, ich habe versucht, Disziplin noch zu mehr aufzubauen. Ich habe gelernt, noch parallel dazu, ich habe stundenlang Normen und Spezifikationen studiert und die sind trocken, glaub mir das. Die sind trocken zu lesen. Aber ich habe stundenlang das gemacht und habe versucht, dann auch mutige Entscheidungen zu treffen, um Arbeitsabläufe zu besser und schneller zu machen und effektiver zu werden da drin. Und das hat auch geklappt. Und so habe ich über 2-3 Jahre wirklich immer mehr gelernt zu schwimmen. Und es ging. Und mit der Zeit war es gar nicht so schlecht und ich konnte mich weiterentwickeln und ich habe ins Auge gefasst, hier noch eine Weiterbildung zu machen, damit ich endlich auch das Fachwissen aus der Schule noch hätte dazu. Und in dem Moment, als ich so weit war, hat dann Gott mich herausgerufen und in den vollzeitlichen Dienst gerufen. 4 Jahre Wüstenzeit, 4 Jahre Schwierigkeiten, Herausforderungen. Aber Gott führt durch. Gott führt durch. Es ist entscheidend, dass wir in solchen Situationen dranbleiben, nicht aufgeben. Und immer im Kontakt mit Jesus, ihm nachfolgen und erst dann aussteigen aus dieser Situation, wenn er sagt, jetzt ist etwas anderes. Und bis dann dranbleiben. So, das sind diese drei wichtigen Punkte, die uns helfen, hier mit Schwierigkeiten, Frustrationen auch umzugehen und das Maximum an Wachstum rauszuholen. Gott hat weiten Raum, wir haben es gehört aus Psalm, 37? 31. Gott hat weiten Raum für uns. Lebe diesen Raum. Entdecke und entwickle. Und nimm, was dir begegnet, aus seiner Hand. Es ist immer eine Chance, dich zu entwickeln und dass du gefördert wirst. Und dafür steht natürlich auch die Gemeinde. Auch die Gemeinde bietet diesen Raum. Amen.